Wenn der Staat nach diesem von mir skizzierten staatsbürgerlichen Denken nur als Dienst am Volk auf die Welt kommt, dann muss es das, woran der Staat seinen Dienst versieht, vor ihm geben. Wenn der Staat bloß Diener seines Volkes ist, der alles einrichtet für sein Volk, dann muss es dieses Volk vorher schon geben, damit sein Diener an ihm wirken kann. Wie kommt denn dieses Volk vor allem Staat zustande? Interesse als gemeinsame Klammer scheidet aus. Interessen sind im Kapitalismus gegensätzlicher Natur und immer des Egoismus verdächtig. Das stiftet nicht Einheit, die man im Volke will und wünscht, sondern Zerwürfnis. Die banale Wahrheit zu sagen, das ist Kraft Gewalt zu einem Volk zusammengeschweißt, scheidet auch aus. Das klingt nicht nur schlecht, sondern es passt ja auch nicht zu der verkehrten Logik, dass das Volk vor der staatlichen Gewalt da sein muss. Wenn es also weder das Interesse ist, das die Leute zum Volk macht, noch die staatliche Gewalt, dann bleibt für das einig Volk vor allem Staat die Natur. Dann muss dieser Haufen, den man Volk nennt, vorher als quasi Naturprodukt in der Pampa gestanden haben. Die Natur wird zu einer vorpolitischen Klammer, die die wahre Identität des Volkes ausmacht. Und damit die Konstruktion dieser vor dem Staat existierenden Volksnatur sich nicht verhaut, wird dieser Natur all das als Merkmal injiziert, was der Staat dem Volk hinterher erst aufgedrückt hat. Dass man sagt, die gemeinsame Sprache ist es, was die eint. Ja, ja, wenn ein Staat lang durch dieselbe Mannschaft beherrscht, setzt er eine Amtssprache durch. Dass man sagt, die Kultur ist es, die die Deutschen zum Volk eint. Ja, ja. Wenn man die lang genug nach der Pfeife der Deutschen Republik tanzen lässt, dann singen sie auch alle dieselben Lieder. Dann sind Sprache, Kultur und am Ende Geschichte die Merkmale, die man in die Volksnatur reintut, sodass diese Natur genau zu dem Staat passt, der dem Volk diese Merkmale aufgeprägt hat. Jetzt hat man die Volksnatur im wörtlichen Sinn konstruiert und hat als weiterdenkender Rassist nur noch eine Aufgabe. Wie kann es sein, dass dieselbe Natur innerhalb einer Gesellschaftsordnung und eines Staates in lauter hierarchische Stufen zerfällt, in ein Oben und Unten? Dafür werden die natürlichen Anlageunterschieden innerhalb derselben Art bemüht, um diese hierarchischen Sprünge als Naturprodukt glaubhaft zu machen. Ich will also sagen, der Rassismus, mit dem wir es heute zu tun haben, ist eine Fortsetzung, eine Konsequenz des normalen staatsbürgerlichen Denkens. Nicht jeder muss sie ziehen und nicht jeder zieht diese Karte jeden Tag. Aber es ist die Konsequenz aus diesem Denken und der Endpunkt dieses Denkens. Dass ich, und damit bin ich beim zweiten Thema, Antirassisten oder Leute, die sich als solche verstehen, an Rassismus und Gewalt stören, das kann ich gut nachvollziehen. Aber wie sie das tun, das ist ärgerlich und wirft sogar die Frage auf, dass der Unterschied womöglich zwischen mir oder den Argumenten, die ich jetzt vorgetragen habe, und jenen, die sich Antirassisten nennen, gar nicht auf dem Feld liegt, wie man Rassismus kritisiert, sondern dass der Unterschied womöglich schon früher anfängt, nämlich bei der Frage, was überhaupt Rassismus ist. Ich habe nämlich den Eindruck, dass die, die sich da als Antirassisten verstehen und in verschiedenen Foren und Demonstrationen auch zu Wort melden, keine Ahnung haben, was Rassismus ist. Eine Plattform von Antirassisten sagt, Ziele sind Freiheit und Gleichberechtigung aller Menschen und das Verhindern jeder Diskriminierung. Mit Diskriminierung meinen sie jede Abweichung vom anerkannten Maßstab der Gleichbehandlung. Also so etwas wie Sortieren nach Religion, Hautfarbe, Verächtlichmachung wegen Religion oder Hautfarbe. Jemanden anpöbeln wegen Religion oder Hautfarbe. Alles das ist Diskriminierung, Verstoß gegen Gleichbehandlung. Zunächst einmal haben diese Leute einen Gesichtspunkt völlig übersehen. Die sind so sehr vernarrt in den Maßstab Gleichbehandlung, den sie in Schutz nehmen wollen gegen jede Diskriminierung, dass sie übersehen, dass Gleichbehandlung Diskriminierung ist. Dass Gleichbehandlung die hier bei uns wirksame, einzig wirksame Art der Diskriminierung ist. Die Gleichbehandlung vor dem Maßstab von Erfolg, Geld, Eigentum, die ich eingangs kurz skizziert habe. Diese Gleichbehandlung ist die Art und Weise, wie in unserer Gesellschaft sortiert wird. Diese Diskriminierung, diese Scheidung der Menschen vor diesem Maßstab, die heißt in dieser Gesellschaft nicht Diskriminierung, weil sie die einzig gewollte und staatlich legale und rechtlich sanktionierte ist. Die gewünschte Diskriminierung. Andere Arten von Diskriminierung nach Hautfarbe oder Religion sind in diesem Staat nicht opportun, nicht gewünscht, verstoßen sogar gegen ein Recht, ein Antidiskriminierungsgesetz. Insofern haben diese Menschen, die sich über verschiedene Arten, andere verächtlich zu machen und die Gleichbehandlung zu vermissen, in einem Grundsatz völlig getäuscht. Die Gleichbehandlung, die sie so heilig sprechen, ist überhaupt nichts Unschuldiges, sondern ist die in dieser Gesellschaft wirksame, legale Art von Diskriminierung. Die greifen sie gar nicht an. Und wenn sie die einmal angreifen, dann verkehrt, und man merkt an der verkehrten Art, wie sie dann angreifen, was sie wirklich umtreibt, wenn sie sagen, wir sind gegen jede Diskriminierung. Der Initiativkreis Antirassismus in Leipzig sagt, Menschen, denen keine Nützlichkeit in der Marktwirtschaft zugeschrieben wird, werden als unnütz angesehen, gar als unwert. Dieser Mechanismus richtet sich gegen die vermeintlichen Verlierer, denen ihre eigene soziale Situation vorgeworfen wird, als seien sie im Grunde selber schuld an ihrer Lage. Das ist in einer Hinsicht ein Eingeständnis. Auch die entdecken, diese Antirassisten, in der marktwirtschaftlichen Erwerbswelt, wo alle das Gleiche anstreben, Gelderwerb, alle den gleichen Prämissen unterworfen werden. Da gibt es Sieger und Verlierer. Der Obdachlose, von dem da die Rede ist, der Unnütze, der Verlierer, das ist einer, den sie zitieren. Die gibt es, weil Sieger nur wird, wer andere zu Verlierern macht. Was ist jetzt schlimm? Ist es schlimm, dass in dieser Erwerbswelt viele Leute, die sich um Gelderwerb bemühen, dem Urteil unterliegen, dass sie sich für die Geldvermehrung der Maßgeblichen nicht lohnen, also kein Geld zum Leben haben, also nichts wert sind, in dem Sinn, dass sie keinen Wert auf sich zu ziehen vermögen, von dem man leben kann? Ist das das Schlimme, dieser materielle Schaden? Oder dass sie als wertlos angesehen werden? Dazwischen liegen Welten. Ich meine, der materielle Schaden, dass sie nichts wert sind in dem Sinn, sie vermögen keinen Wert auf sich zu ziehen, weil kein Unternehmer meint, aus ihnen ließe sich Gewinn schlagen. Das macht sie zu Verlierern und Unnützen. Das ist das harte Los von Leuten, die arbeitslos oder obdachlos werden. Die aber meinen, diese Antirassisten, dass die jetzt als wertlos angesehen werden, ist der eigentliche Skandal. Naja, wenn es welche gibt, die diesen Standpunkt vertreten, das sind doch Unnütze, dann müsste man die angreifen und sagen, du täusch dich, guter Mann, dass der Mensch, der da Hartz-IV-Empfänger geworden ist oder seine Wohnung verloren hat, durch die Konkurrenzwelt in den Status des Unnützen versetzt wird. Das kommt von dem System, in dem der sich um Geld bemüht, nicht von ihm. Man wirft quasi dem Menschen als Eigenschaft vor, was das System über ihn als Urteil verhängt. Das ist der Fehler, der anzugreifen wäre. Die aber drehen es um und sagen, man darf einen Menschen nicht diskriminieren und sagen, der ist doch nichts wert. Ich dagegen behaupte, der ist gleichwertig. Und weil die Gleichwertigkeit so hoch im Kurs steht, leugnen sie selbst noch die Realität in ihrem Zitat und sagen zu denen, die wirklich die Verlierer sind, das seien vermeintliche Verlierer. Ja, warum das denn? Das sind die Verlierer. Und das spricht nicht gegen die Leute, sondern die Wirtschaftsordnung, die sie in diesen Zustand versetzt hat. Das wegzuleugnen und zu sagen, das sind vermeintliche Verlierer, das tut ja gerade so, wie wenn man sagen wollte, ja, wenn sie Verlierer wären, dann wüsste ich auch keinen Grund mehr, warum ich vor denen noch den Mut ziehen soll. So aber wird gedacht, die Anerkennung aller gegen jede Art von diskriminierender Verachtung, das ist das eigentliche Ziel, das die vor Augen haben. Wobei die quasi Missachtung der Anerkennung bei ihnen Rassismus heißt, auch da, wo es mit Rassismus überhaupt nichts zu tun hat. Diese Anerkennung aller ist erstens ein schäbiger Standpunkt. Egal wie mies die Lage ist, in die ein Mensch versetzt wird, die Anerkennung muss sich keiner nehmen lassen. Das ist das Credo dieser Leute. Als wäre die ideelle Achtung vor einem, dass man den Hut zieht, für sein Leben wichtiger, als dass er was zu beißen hat, als der materielle Lohn. Davon wird kein Mensch satt. Aber weil sie diesen Gesichtspunkt als den leitenden auffassen, es geht um Anerkennung, wo immer irgendeine Form von diskriminierender Verachtung laut wird, Vorsicht, Respektsverweigerung ist ein Übel. Deswegen werden diese Menschen zu Fahndern, die, wenn man mit ihnen zu tun kriegt, auch sehr heftig werden. Die sind unterwegs und taxieren unaufhörlich das Benehmen und vor allen Dingen die Sprache anderer Menschen, um schon im Vorfeld auszuloten, wo deutet sich irgendeine Art von Respektsverweigerung an oder schlechtes Benehmen, das man als rassistisch aus dem Verkehr ziehen muss. Hätte ich zum Beispiel den Neger, der aus dem Zitat der New York Daily Tribune stammt, nicht im Rahmen eines Zitates als Wort benutzt, hätte ich ein rassistisches Verbrechen begangen in den Augen dieser Menschen. Obwohl der Duden einfach nur übersetzt Niger lateinisch für schwarz. Ich habe gestern Abend in Göttingen und schon im Vorfeld durch etliche Zuschriften wegen der Ankündigung mir heftige Beschimpfungen anhören müssen, weil diese Menschen gesagt haben, die da als Antirassisten Flagge gezeigt haben, es sei eine unsägliche rassistische Beleidigung, dass in der Ankündigung das Wort Asylant benutzt worden ist. Da stand in der Einleitung der Ankündigung, das ist in einer modernen Demokratie an der Tagesordnung, dass Farbige und Asylanten erschlagen werden. Asylant, das gilt in diesen Kreisen als eine rassistische Erniedrigung von Menschen, die Mord und Totschlag Tür und Tor öffnet. Ist jetzt keine Übertreibung von mir. Googelt mal im Internet, was da mittlerweile so an Theorien von Noah Sow und anderen aus dieser Ecke unterwegs ist. Warum ist es so? Was haben Sie dafür vorzutragen? Ist ein Wort mächtig genug, einen Rassismus zu transportieren und praktische Wirksamkeit zu entfalten? Um die Frage mal ein wenig theoretisch aufzuwerfen. Beim Beispiel geblieben, das Wort Asylant kommt aus dem Griechischen und da heißt Asylon Zuflucht. Und der Asylant, da steckt in der Endung des Partizip Präsens drin, ist jemand, der auf der Flucht ist und eine Zuflucht will. Insofern benennt das Wort einfach harmlos einen Status in dieser Welt, der von Leuten handelt, die in gar nicht harmlosen Umständen als Flüchtlinge unterwegs sind, weil sie nämlich in ihren Heimatländern um ihr Leben fürchten, jedenfalls nicht überleben können. Und deswegen fliehen sie. Also Asylant, einer, der Zuflucht sucht. Dieses Wort für sich war mein erstes Argument, drückt überhaupt bloß einen Tatbestand aus, hat an sich überhaupt nichts von Verächtlichmachung an sich. Natürlich, es gibt Menschen, die Asylanten nicht mögen. Und die können auch durch die Erweiterung des Substantivs die Verachtung, die sie gegenüber diesen Menschen hegen, in ein Wort kleiden und würden dann zum Beispiel sagen, Scheißasylanten, das gibt es. Man kennt auch das Wort Sozialschmarotzer und auch diesem Wort kann man entnehmen, das ist in verächtlich machender oder beleidigender, negativer Absicht geprägt worden und diese Absicht entnimmt man auch dem Wort. Aber in Asylant steckt sie nicht. Das hatte aber ein Nachspiel. Denn mir wurde entgegengehalten, der Mob, der die Asylantenheime anzündet, der verwendet den Begriff Asylant gar nicht anders als in verächtlich machender Absicht. Mag sein, dass es Leute gibt, die ihre Verachtung gegenüber den Flüchtlingen aus anderen Ländern bereits so sehr als Allgemeingut unterstellen und reklamieren, dass sie der Auffassung sind, wer Asylant sagt, hat für alle anderen, obwohl nicht ausgesprochen, natürlich an Asylantenpack gedacht. Mag also sein, dass jemand mit dem Wort Asylant eine Verachtung zusammenschließt, die in dem Wort nicht steckt, die er aber damit verbindet. Bloß, solchen Leuten gegenüber darf man doch nicht mit der Strategie anrücken, wir setzen das Wort Asylant auf den Index. Man kann doch nicht den feindlichen Gedanken über Asylanten dadurch aus der Welt schaffen, dass man ihm das Wort klaut. Der Vorschlag der Diskussion hieß, die müssen ab sofort Asylbewerber heißen. Ja, als ob nicht jemand, der Asylanten hasst, ein Asylbewerberheim anzünden würde. In diesem Umfeld bewegen sich viele Rassismuskritiker oder solche, die sich dafür halten. Und diesem Bemühen wohnt eine Absicht inne, die ich nicht unerwähnt lassen will, eine falsche Absicht. Die sind nämlich der Auffassung, dass das Verlangen nach Respekt, den sie da einklagen, dass jeder Versuch, eine Respektsverweigerung aus dem Feld zu schlagen, ehrenwert ist, dass das alles von den besten Absichten getragen ist und ein gutes Werk vorstellt. Das Verlangen nach Respekt. Man darf also nicht Neger sagen, sondern man muss nach ihrer Sprachregelung sagen, Person of Color. Das sei Anerkennung. Aber Lassen wir das Feld der Sprachregelung hinter uns. Ist denn überhaupt die Absicht so hohnhörig, zu sagen, die Menschen schwarzer Hautfarbe, die muss man Person of Color nennen, um ihnen gegenüber Respekt zu erweisen? Verdient denn überhaupt jemand bloß deswegen, weil er anderer Hautfarbe ist, Respekt? Obama ist ein Schwarzer. Der Anju Jain von der Deutschen Bank, das ist ein dunkelhäutiger Inder. Bloß deswegen, weil einer eine andere Hautfarbe hat, verdient er Respekt. Dieses Alleräußerlichste an einem Menschen, für das er nicht mal was kann, dieses Naturmerkmal, das soll Respekt nach sich ziehen. Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Ob ich vor einem anderen Respekt habe oder nicht, ob ich den schätze oder nicht, das mache ich von dem, wie er urteilt und von dem, wie er praktisch handelt, abhängig. Und dafür ist mir seine Hautfarbe genauso wurscht wie seine Religion. Und zur erhofften Leistung. Respektbezeugung wollen ja auch die nicht einfach nur deshalb, damit der Respekt bezeugt wird. Die sind der Auffassung, dass wenn die Menschen untereinander respektvoll miteinander umgehen, so etwas wie Eintracht einkehrt und der Streit der Ewige aufhört. Das ist eine völlig falsche Erwartung in Bezug auf den Respekt. Respekt wird in unserer Gesellschaft allenthalben geübt. Da gibt es sehr formelle Riten der Höflichkeit. In jedem Unternehmer begegnet ein Chef seinem Angestellten in der Höflichkeitsform per Sie. Ein Vermieter, der siezt seinen Mieter, wenn er ihm die Wohnung kündigt. Woran man merkt, der formvollendete Respekt, in der Höflichkeit als Ritual sogar ausgebaut, der schützt überhaupt nicht vor einer Entlassung im Betrieb oder der Kündigung einer Wohnung. Und die ganze Idee ist auch verkehrt. Zu meinen, Respekt, das ist sowas wie einen Damm aufbauen gegen drohende Übergriffigkeit anderer. Und wenn dieser Damm erst einmal bricht, den der Respekt da aufrichtet, dann droht Schlimmes. Das ist eine sehr falsche Idee, denn die Vorstellung, der Respekt möge einen Damm aufrichten, unterstellt ja wohl giftige Interessen, die dem anderen ans Leder wollen. Sonst bräuchte man keinen Damm. Aber wenn solche Interessen in der Gesellschaft unterwegs sind, dann spricht es nicht für Dammbau, sondern gegen die Interessen. Dann müsste man diese Interessen aus dem Verkehr ziehen und ihrer Gegensätzlichkeit entkleiden und nicht dämmen. Das Schädliche liegt eben überhaupt nicht in der Missachtung respektvoller Formen, sondern im Inhalt der Interessen, die die Leute über Kreuz bringen. Geldrechnungen entzweien die Leute in allen Lagern und allen Schichten, auch dann, wenn sie respektvoll miteinander umgehen. Ein letztes Wort zu diesem Respekt. Warum es ihn wirklich gibt, warum er wirklich wichtig ist in unserer Gesellschaft. Respekt und Interessen hängen genau umgekehrt zusammen, als wie die Antirassisten, sich das vorstellen. Es ist gar nicht so, dass mangelnder Respekt sich zu Interessensgegensätzen auswächst. Es ist umgekehrt, weil die Interessensgegensätze allgegenwärtig und die Normalform sind. Deswegen ist Respekt bei uns nötig. Warum? Die gegensätzlichen Interessen, von denen ich rede, sind in ihrer handfesten Prägung die eines Arbeiters, der vom Lohn leben muss, und eines Kapitalisten, der den Lohn gar nicht niedrig genug ansetzen kann, weil das seinem Gewinn gut tut. Das sind gegensätzliche Interessen. Die sollen in dieser Gesellschaft, wo die Menschen frei sind, da ist niemand der Sklave eines anderen, die sollen in dieser Gesellschaft in aller Freiheit kooperieren, sich also einigen. Kein Fabrikbesitzer darf irgendeinen Arbeitnehmer in seine Fabrik prügeln. Die müssen sich einigen und einen Vertrag schließen. Gegen den Willen des anderen geht da gar nichts an Benutzung. mit seiner Einwilligung im Arbeitsvertrag geht sehr viel. Da kann man die Interessen sehr weit schädigen. Da kann man für ein paar Cent Dreckzulage die Lunge eines Lackierers ruinieren. Für ein paar Cent Lärmzulage kann man das Gehör eines Menschen in einer Fabrik verschleißen. Das geht alles. Insofern ist der Respekt vor dem anderen Willen die notwendige Form, die es braucht, damit die sich auf eine Kooperation einigen, die dann die Gegensätze überhaupt erst zwischen ihnen zum Austrag bringt. Insofern ist die formelle Gemeinsamkeit, die im höflichen Sie jedermann als gleich und gleichberechtigt anspricht, die notwendige Form, die es braucht, damit die Gegensätze der Interessen zum Austrag kommen. Das soll es jetzt mal gewesen sein, es war eh länger als geplant. Alle Ergänzungen und Einwände sind wie immer herzlich willkommen.